Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Einheit zum Buch Hesekiel in unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wir begeben uns in den nächsten Wochen auf die Reise durch dieses alttestamentliche Buch und lernen einen herausragenden Mann der Bibel kennen, Hesekiel. Er ist ein Mensch, dem Gott in besonderer Weise begegnet ist. Gott selbst hat zu ihm gesprochen und er ist dadurch verändert worden. Wenn wir uns Zeit nehmen, seinen Worten zu lauschen und das hören, was Gott zu ihm gesagt hat, wird das auch uns und unser Bild von Gott prägen. Nicht alle Worte, die er in seinem Buch aufgeschrieben hat, sind einfach zu verstehen. Es erfordert Bereitschaft und Offenheit, sich auf Hesekiels Worte und Gedanken einzulassen. Doch wenn wir dazu bereit sind, wird sich unser Bild von Gott und unser Wissen über ihn erweitern und unser Herz verändern. Ich wünsche Ihnen offene Ohren und ein offenes Herz für Gottes unvergängliche Worte durch diesen Propheten des Alten Testaments. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen die ersten vier Verse aus dem alttestamentlichen Buch des Propheten Hesekiel. Bevor wir uns diesen Bibelworten genauer widmen, möchte ich Ihnen die Person Hesekiel und die Zeit, in der er gelebt hat, ein wenig näher vorstellen. Wie der dritte Vers in Kapitel 1 deutlich macht, war er ein Priester, aber er hat diesen Dienst niemals ausgeübt. Denn Hesekiel wurde mit vielen anderen Juden als junger Mann nach Babylon weggeführt. Dies geschah zu den Regierungszeiten von König Jojakim und König Jojachin von Juda. Die erste Wegführung der Juden durch die Babylonier fand während der elfjährigen Herrschaft Jojakims statt, bei der unter anderem auch Daniel und seine Freunde gefangen genommen wurden. Ihre Geschichte können wir im alttestamentlichen Buch Daniel nachlesen. Nach König Jojakim bestieg Jojachin den Thron. Er regierte jedoch nur 3 Monate. Im Jahr 597 vor Christus folgte dann die zweite Wegführung von Juden nach Babylon, bei der auch Hesekiel gefangen genommen wurde. Hesekiel war also ein Zeitgenosse von Daniel und auch von Jeremia. Jeremia war zu dieser Zeit allerdings schon ein alter Mann. Er hatte seine Berufung zum Propheten schon als junger Mann während der Herrschaft des jungen Königs Josia empfangen. Es könnte das Jahr 627 vor Christus gewesen sein. Jeremia wurde nicht nach Babylon gebracht. Er blieb mit den übrig gebliebenen Juden in Juda wohnen und wurde mit ihnen später nach Ägypten verschleppt. Deshalb beschränkte sich Jeremias Dienst auf den Überrest des Volkes Israel in Ägypten. Daniel dagegen war einer der jungen Männer aus der Oberschicht der Israeliten, die als erste vom babylonischen König Nebukadnezar weggeführt wurden. Im Buch Daniel steht, dass es Männer waren, Zitat, von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hatten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig waren, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Daniel gehörte mit zu den intelligentesten und fähigsten jungen jüdischen Männern, die als erste in die sogenannte babylonische Gefangenschaft weggeführt wurden. Er gelangte an den Hof des Königs von Babel und wurde dort sogar einer seiner Minister. Hesekiel dagegen war erst bei der zweiten Wegführung dabei. Aus dem biblischen Bericht wissen wir, dass Hesekiel bei den Gefangenen war, die an die Flüsse von Babylon umgesiedelt wurden. Diese Gefangenen durften sich am großen Kanal ansiedeln, der direkt mit dem Euphrat verbunden war, nicht allzu weit von Babylon entfernt. Diesen Menschen diente Hesekiel. Wie sie sich damals gefühlt haben, wird in Psalm 137 deutlich, einem Lied dieses Überrestes. Dort heißt es gleich am Anfang: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Also an ihre Heimat, insbesondere an die Stadt Jerusalem. Hesekiel erlebt in dieser Zeit aber auch Gottes unbeschreibliches Reden. Er schreibt zu derselben Zeit ganz am Anfang des Hesekiel-Buches: Im 30. Jahr, am 5. Tage des 4. Monats, als ich unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf und Gott zeigte mir Gesichte. Welch ein Kontrast! Während diese Menschen, bildlich gesprochen, bereits ihre Harfen in die Äste einer Weide gehängt und sich niedergesetzt hatten, um zu weinen und ihr Schicksal zu betrauern, hatte Hesekiel prophetische Eindrücke von Gott. Dort in der Fremde, im feindlichen Babylonien, hat der Gott Israels zu ihm gesprochen. Manchmal scheint es so, dass gerade in schwierigen Zeiten Gott seine Nähe besonders deutlich macht. Jeremia, Hesekiel und Daniel waren also alle zur selben Zeit Propheten, zu denen Gott gesprochen hat. Jeder von ihnen hatte einen besonderen und speziellen Dienst an einer bestimmten Gruppe von Menschen. Und es scheint so, dass sie keinen Kontakt miteinander hatten und sich nie getroffen haben. Aufgrund der Aufzeichnungen im Buch Daniel können wir annehmen, dass Daniel seine jüdischen Landsleute am Fluss Kebar, wo Hesekiel war, nicht besucht hat. Doch sie waren ihm wichtig und er hat sich für sie eingesetzt. Interessant ist auch die Frage, ob Daniel und Jeremia sich gekannt haben. Immerhin können wir aus seinem Buch ableiten, dass Daniel mit den Prophetien Jeremias vertraut war. Jeremia war ja auch einige Jahre älter als er und hat in Jerusalem gelebt. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass Daniel als Teenager den Reden von Jeremia in Jerusalem manchmal zugehört hat. Hesekiel war auch noch jung, als er gefangen genommen wurde. Wahrscheinlich hat auch er, während er in Jerusalem war, Jeremia gehört. Daniel ist er aber vermutlich nie persönlich begegnet. Was ist nun die Besonderheit am Propheten Hesekiel? Ich empfinde seine Botschaft als die geistlichste aller Propheten, weil sie vor allem von Gott als Person handelt. Jemand hat mal gesagt, Hesekiel ist der Prophet des Geistes, so wie Jesaja der Prophet des Sohnes ist und Jeremia der Prophet des Vaters. Vielleicht können Sie selbst einmal beim Lesen dieser Bücher darüber nachdenken, ob diese Beschreibung zutrifft. Kommen wir nun zurück zur Situation der Juden in Babylonien. Während der ersten Jahre der Gefangenschaft kündigten die falschen jüdischen Propheten immer noch an, dass die Juden bald in ihre Heimat zurückkehren würden und die Stadt Jerusalem nicht zerstört werden würde. Die Stadt wurde zu diesem Zeitpunkt auch nicht zerstört, auch nicht bei der zweiten Wegführung. Erst als Nebukadnezar 586 vor Christus die Stadt zum dritten Mal belagerte, wurde sie nach der Einnahme zerstört und niedergebrannt. 10 Jahre lang kündigten die falschen Propheten immer wieder an, dass die Menschen zurückkehren würden und dass die Stadt Jerusalem nicht zerstört werden würde. Jeremia dagegen hatte von Jerusalem aus den Juden in Babel die Botschaft gesendet, dass die Stadt Jerusalem zerstört werden würde. Und Hesekiel hatte diese Prophetie bestätigt. Doch er rief die Menschen auf, dass sie zu Gott umkehren sollten, bevor sie nach Jerusalem zurückkehren. Als die Zeit kam, bekehrte sich ein sehr kleiner Rest der Menschen zu Gott. Doch diejenigen, die nach Jerusalem kamen, wurden sehr entmutigt. Hesekiel begann seinen Dienst als Prophet 5 Jahre, nachdem er gefangen genommen worden war, also ungefähr im Alter von 30 Jahren. Auf unterschiedlichste Weise sprach er hinein in die dunkelste Zeit der Nation Israel. Er stand an der tiefsten Stelle des dunklen Tals. Er musste den unberechtigten Hoffnungen begegnen, die die falschen Propheten geweckt hatten. Genauso wie der Gleichgültigkeit und der Niedergeschlagenheit, die in dieser sündigen und katastrophalen Phase des Volkes entstanden waren. Die Menschen, zu denen er nach Gottes Auftrag sprechen sollte, wollten nicht auf seine Botschaft hören. Gott hatte ihm das schon vorausgesagt. In Kapitel 3, Vers 7 lesen wir: Aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte Herzen. Deshalb benutzte Hesekiel eine neue Methode. Anstatt in Gleichnissen zu sprechen, wie es Jesus tat, handelte er gleichnishaft, teilweise auf sehr interessante Weise. Gott forderte Hesekiel dazu auf, bestimmte Dinge zu tun, um die Botschaft durch Handlungen deutlich werden zu lassen. So lesen wir in Hesekiel 24, Vers 24, »So soll Hesekiel für euch ein Wahrzeichen sein, dass ihr tun werdet, wie er getan hat, wenn es nun kommen wird. Dann werdet ihr erfahren, dass ich Gott der Herr bin.« Also, weil die Menschen nicht auf Hesekiels Worte hören würden, sollte er ihre Aufmerksamkeit auf diese Weise gewinnen. Auch heute nutzen Menschen solche und ähnliche Methoden, wenn sie zum Beispiel Plakate, Fahnen oder andere Werbeträger gebrauchen, die dazu dienen, die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Hesekiel zum Beispiel ging in ein Haus, verschloss die Türe hinter sich und begann zu graben. Als er zu graben aufhörte, kam er mitten auf der Straße raus. Heute ist es nichts Besonderes, wenn Arbeiter ein Loch in der Straße graben. Doch damals, zur Zeit von Hesekiel, versammelten sich die Menschen um ihn herum und fragten, »Was hat es damit auf sich, dass du mitten auf der Straße von unten ein Loch gräbst? Was hast du vor?« Und dann hatte Hesekiel die Gelegenheit, ihnen eine Botschaft von Gott weiterzugeben. Insgesamt gibt es in der Bibel drei Propheten, die verkündigten, während sie im Ausland lebten. Hesekiel, Daniel und Johannes, der auf der Insel Patmos das Buch der Offenbarung schrieb. Alle drei Männer schrieben, was man eine Apokalypse nennt. Als Apokalypse bezeichnet man eine bestimmte Sorte von literarischen Werken, denen bestimmte Eigenschaften zugrunde liegen. Eine besondere Eigenschaft ist, dass ihr Inhalt in Form von Träumen und Visionen präsentiert wird und ihre Sprache oft verschlüsselt und symbolisch ist. Dies macht es für uns heute nicht gerade leicht, diese Schriften zu verstehen, da wir oft nicht mehr wissen, welche Bedeutung zur damaligen Zeit die verschiedenen Symbole hatten. Es braucht also ein wenig Forscherdrang und Mühe, diese Schriften auszulegen und zu verstehen. Aber kommen wir zurück zu Daniel, Hesekiel und Johannes. Sie alle verwendeten symbolische Sprache. Alle drei sahen das hellste aller Lichter, nämlich Gottes Herrlichkeit. Und alle drei gaben die größte Hoffnung weiter. Ich meine, mehr als alle anderen Propheten, abgesehen von Jesaja. Der Prophet Hesekiel betonte besonders die Herrlichkeit Gottes. Er sah, wie Gottes Herrlichkeit den Tempel Salomos verließ. Doch er sah auch, dass Gottes Herrlichkeit in der Zukunft, im Reich Gottes, zurückkehren wird. Die Bedeutsamkeit von Hesekiel liegt darin, dass er die Herrlichkeit Gottes im kommenden Königreich gesehen hat. Er blickte als Prophet über die Zeit hinweg, in der Christus gelitten hat, und sah die Herrlichkeit, die dem folgen sollte. Davon spricht übrigens im Neuen Testament Petrus, und zwar im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Dort heißt es ab Vers 10, »Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war, und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ich bin der Meinung, dass Hesekiel diese Herrlichkeit danach besser gesehen hat als all die anderen Propheten. Sein Buch lässt sich folgendermaßen gliedern. In allen Kapiteln spielt die Herrlichkeit Gottes eine wichtige Rolle. Dabei beschreiben die ersten 7 Kapitel vor allem die Berufung des Propheten. Die Kapitel 8 bis 24 beschäftigen sich mit der vollständigen Gefangenschaft Jerusalems und Israels, aber auch mit dem Weichen der Herrlichkeit Gottes vom Tempel. Nachdem in den Kapiteln 25 bis 32 die Nationen um Israel verurteilt werden, wenden sich die Kapitel 33 bis 48 wieder der Herrlichkeit Gottes und dem kommenden Königreich Gottes zu. In diesem wird Israel wiederhergestellt, die Feinde zurückgewiesen, der Tempel aufgebaut und die Herrlichkeit Gottes kehrt zurück. Beginnen wir jetzt mit dem ersten Kapitel, in dem beschrieben wird, wie Gottes Herrlichkeit erscheint. Hesekiels Vision von Gottes Herrlichkeit ist geradezu ein Schlüssel für das Verständnis aller Erscheinungen Gottes in der ganzen Bibel. Auf jeden Fall ist dieses Kapitel sehr wichtig für das Verständnis des ganzen Hesekiel-Buches. Viele denken, das Buch der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, bezieht sich vor allem auf die Prophetien von Daniel und auf die Endzeitreden von Jesus in Matthäus 24 und 25. Das ist sicher richtig, aber ich glaube, dass die Offenbarung des Johannes auch auf den apokalyptischen Prophetien von Hesekiel basiert. Denn hier findet man auffallende Parallelen zwischen der Vision in Hesekiel 1 und den Kapiteln 4 und 5 der Offenbarung. Diese Vision ist nicht einfach zu verstehen. Der Reformator Johannes Calvin sagte, wenn jemand fragt, ob die Vision verständlich ist, muss ich gestehen, dass ich im Dunkeln tappe und sie kaum verstehe. Ich selbst bin ein Calvinist in dem Sinne, dass ich mich seiner Aussage anschließe und Hesekiels Vision auch nicht ganz verstehe. Doch ich bin in einem überzeugt, nämlich was diese Vision nicht meint. Sie bezieht sich nicht auf unser technisches Zeitalter. Hesekiels Vision von Rädern in Rädern ist nicht etwa die Prophetie von einem Flugzeug. Als die ersten Propellerflugzeuge entwickelt wurden, haben mehrere Autoren, die sich mit biblischer Prophetie beschäftigten, genau das behauptet. Wir fliegen heute in Düsenjets, die keine Räder innerhalb von Rädern haben, und so sollten wir diese Deutung zurückweisen. Solche kurzsichtigen und falschen Deutungen haben manche biblischen Prophetien geradewegs in Verruf gebracht. Ich bin überzeugt, dass es sich im ersten Kapitel des Hesekiel-Buches um eine Vision von der Herrlichkeit des Herrn handelt. Im Buch des Jesaja finden wir die Prinzipien, die vor dem Thron Gottes gelten. Der Prophet Jeremia wiederum schildert in seinem Buch die Praxis vor dem Thron Gottes. Und Hesekiel hat die Person auf dem Thron im Blick. Ich möchte hervorheben, dass wir in dieser Vision nicht Gott selbst sehen, so als ob er sich an einem Fenster blicken lassen würde. Als ich meinen Dienst begann, betrachtete ich diese Vision als Vision Gottes, aber das ist sie nicht. Sie ist vielmehr eine Vision der Herrlichkeit Gottes, eine Vision der Gegenwart Gottes. Wir sehen darin den Streitwagen Gottes, auf dem er triumphierend und unaufhaltsam durch die Zeit reist. Ein Merkmal in dieser Vision hat mich schockiert, als ich sie entdeckte. Der Wagen ist leer. Ich war eigentlich überzeugt gewesen, dass Gott darin war. Es gibt da vier lebendige Wesen, die Cherubim, die mit dem Wagen verbunden sind, aber nicht Teil des Wagens sind. Über allem steht ein Thron, und auf dem Thron sitzt ein Mensch. Dies ist die höchste Offenbarung von Gott, die uns gegeben wird, und sie ist schwer zu begreifen. Betrachten wir nun einige beeindruckende Aspekte. Ich lese dazu den ersten Vers des Buches Hesekiel. Im 30. Jahr, am 5. Tage des 4. Monats, als ich unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf, und Gott zeigte mir Gesichte. Im 30. Jahr, das könnte auf das Alter von Hesekiel hinweisen. Demnach wäre er 30 Jahre alt. Doch sind viele Gelehrte davon überzeugt, dass sich diese Zeitangabe auf einen anderen Kalender bezieht. Wie es auch sei, in diesem 30. Jahr zeigte Gott Hesekiel Gesichte. Während die Gefangenen in Babylon dasaßen und an den Flüssen von Babylon weinten, wie es in Psalm 137 heißt, sieht Hesekiel eine Vision von Gott. Was für ein Gegensatz! Und er weiß sogar das Datum genau. Vers 2. Am 5. Tag des Monats, es war das 5. Jahr, nachdem der König Jojachin gefangen weggeführt war. Kurze Zwischenbemerkung, wir sind hier noch nicht in der Zeit der Zerstörung Jerusalems, die erst während der Regierungszeit von König Zedekia erfolgte. Vers 3. Da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester, im Lande der Chaldäer am Flusse Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Hesekiel stammte, wie es hier heißt, aus einer Priesterfamilie, nämlich aus dem Stamm Levi, wahrscheinlich von den Kiatitern ab. Es wird hier erwähnt, dass er der Sohn des Busi war. Der Fluss Kebar war der Hauptkanal, der das Wasser vom Fluss Euphrat für die Bewässerung weiterleitete. Die jüdischen Gefangenen wurden dort offensichtlich angesiedelt, um das Land zu bearbeiten. Dieses Gebiet war ein ganzes Stück von Babylon entfernt, was der Grund dafür sein könnte, warum Daniel und Hesekiel keine Gelegenheit hatten, sich zu einem Essen zu treffen. Vielleicht wäre es sogar möglich gewesen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es Hesekiel gestattet worden wäre, Daniel aufzusuchen. Lesen wir nun in Vers 4, was Hesekiel dort gesehen hat. Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer, und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Der Norden, aus dem ein ungestümer Wind kommt, meint nicht, wie von manchen Auslegern angenommen, einen bestimmten Ort in dieser Welt, sondern weist hier bei Hesekiel auf den Thron Gottes hin. Statt nach Norden zu schauen, schauen wir also hoch. Der Thron Gottes ist oben, wie wir sagen, obwohl das nur eine bildliche Ausdrucksweise ist. Auch Jesus drückt sich so aus, denn im Lukasevangelium wird er mit den Worten zitiert: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Blickrichtung geht also nach oben, dorthin, worauf sich unsere Aufmerksamkeit richten soll. Zurück zu Hesekiel. Dieser Wirbelwind aus dem Norden, diese eine starke Bewegung vom Thron Gottes her, meint Gottes Gericht. Weiter heißt es, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Das Erste, was zu sehen ist, ist ein Licht, das leuchtet und welches dann wieder verlöscht. Ein Licht, das heller ist als die Sonne, vielleicht wie das Licht einer atomaren Explosion oder glühend wie ein Blitz. Das erinnert mich an einen Vers aus dem Hebräerbrief. Dort heißt es, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. Und im ersten Johannesbrief, dass Gott Licht ist. Als Paulus sich auf dem Weg nach Damaskus bekehrt, beschreibt er dieses Ereignis in der Apostelgeschichte mit den Worten: Ich sah mitten im Tage auf dem Weg ein Licht, vom Himmel her, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Diese und andere Bibelstellen sprechen von der unerreichbaren Gegenwart Gottes. Wir erhaschen durch die Visionen des Propheten Hesekiel einen Blick auf Gottes unbeschreibliche Herrlichkeit. Allein schon deshalb lohnt es sich, dieses prophetische Buch sorgfältig unter die Lupe zu nehmen. In unserer ersten Sendung zum Buch Hesekiel ging es um die ersten vier Verse, in denen einige Informationen zur Zeit und zur Person Hesekiels zu finden sind. Wir konnten aber auch schon einen kleinen Blick in die erste Vision werfen, die Hesekiel von Gott empfangen hat. Weitere, sehr intensive Verse und Kapitel erwarten uns im weiteren Verlauf unserer Sendereihe. Sie dürfen gespannt sein, wie Ihre Vorstellung von Gott, die Sie bisher hatten, vielleicht ergänzt oder sogar verändert wird. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.